Welcome back zu Teil 3 mit dem Gespräch Dennis von Nerosport. Und in dieser Episode schweifen wir tatsächlich ein bisschen ab, ist aber eigentlich ganz spannend geworden. Wir fangen an und sprechen so ein bisschen über das erste Boot von Nerosport. Wir sprechen über die Wracktour zur MV Zakynthos. Wir kommen aber auch auf das Leben in Griechenland zu sprechen und wie eben bei Dennis alles so ein bisschen angefangen hat, die Geschichte von Nerosport quasi, denn die liegt ja eigentlich in der Hand von Peda, seinem Vater. Und dann kam es eben, wie es kommen musste. Man lernt jemanden kennen, man verliebt sich, es wird man wird schwanger, aber eben auch, wie sich das Ganze eben zu jetzt entwickelt hat. Und ich bin ja sowieso ein großer Fan von Love Stories in der Tauchszene, so von Scuba Love Stories. Daher mag ich die Story sehr, sehr gerne. Es entstehen aber auch immer wieder mal Dramen, wenn man eben mit Kindern, mit Frau, Kind und Kegel und Hund eine Tauchbasis betreibt. Aber auch darüber werden wir eben in dieser Episode sprechen. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen to go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast.
Also das heißt, ich kann wunderschön Tauchplätze hier vor Ort mit Kurztagesausfahrten.
Nee, es sind also ja keine Tage, es sind quasi 3 Stunden Ausfahrten, 2,5 Stunden Ausfahrten.
Sind eben die was dann,
genau, sind die Einzelfahrten mit einem Tauchgang, was für Leute. Also ist für mehrere Leute gut, ne? Leute, die eben Nichttaucher dabei haben, haben wir gesagt. Das ist aber auch für Leute gut, die einfach seekrank werden, sag ich mal, oder eine Mittagspause haben wollen, damit das nochmal einen machen. Auch das ist ja möglich. Und dann haben wir jetzt Telefon.
11.30
Uhr. Ja, wunderbar. Ja. Bis dann. Ja. Läuft.
Also das heißt, von deinen verschiedenen Plätzen, die du hast, mit ich fahre lange raus mit deinem Vater zusammen auf der Katkat, ich bin auf der Neraki, Wässerchen. Oder ich bin auf der Avra.
Einzelfahrten.
Jetzt gestartet seid ihr mit der Avra, richtig? Das war das erste Boot.
Es gab damals mal bestimmt noch ein anderes Boot. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, weil da ist mein Vater nämlich sogar mal selber gefahren im ersten Jahr oder irgendwie sowas. Das musst du bitte meinen Vater fragen.
Mach ich.
Die Avra war dann das Boot, was unser ehemaliger Kapitän gehört hat, dem Jonjo, der heute noch am Hafen sitzt und so kleine Bötchen macht und so. Der war früher Fischer, also ursprünglich ist es eigentlich ein Fischerboot gewesen und hat dann meinen Vater kennengelernt und der hat gesagt, jo, ich würde gerne hier tauchen machen und alle haben gesagt, du hast ja einen Vogel und Jonny hat gesagt, ach überhaupt, why not? Und so sind die dann damals zusammengekommen und sind, er hat vor 4 Jahren aufgehört, da war 2021, sind 35 Jahre zusammen gefahren.
Ja, das ist Wahnsinn.
Einzelfahrten, Doppeltanks, ne? Also Avra, ja.
Genau, also mit die Avra, das war dann quasi, damals hat er gestartet.
Das erste Boot.
Genau. Das erste Boot dann letztendlich oder das, was dann weitergeführt worden ist und bis heute besteht. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, also früher hast du gesagt, weniger Gäste, das hat sich alles entwickelt. Und wie kam es dann dazu, dass du für dich entschieden hast, okay, es müssen mehr Boote, weil eins hast du auch selbst gebaut?
Nee, es ist nicht ganz korrekt.
Okay, da habe ich falsche Infos.
Das macht nichts. Also ja, wir haben es, ich war ja schon damals da, das heißt, ich war ja schon mit involviert. Das war so 2011, wir haben gesagt, 2004 bin ich hier runtergekommen als Tauchlehrer oder eben dann Basisleitung damals schon mit reingeschnuppert und auch zusammen gemacht mit der Lotte dann. Und mein Vater wollte dann gerne das Portfolio ein bisschen erweitern. Dass man eben, eigentlich ist mit diesem Boot am Anfang sind dann auch diese kleinen Tagesfahrten gemacht worden. Dass wir gesagt haben, wir fahren in den Marinepark damit oder wir fahren diese kleinen Nordtouren, also deutlich weiter aus den Standardtauchgebieten raus. Und das haben wir dann mit der Neraki, hat mein Vater das dann angefangen, gemacht. Und das ist unser Aluminiumkatamaran, den wir jetzt seit 14 Jahren, glaube ich, in Betrieb haben. Na jedenfalls, die Idee dahinter war eben, die Möglichkeiten für unsere Stammgäste zu erweitern, dass man den Leuten einen neuen Anreiz natürlich bietet, mal neue Tauchgebiete auch kennenzulernen. Wir haben ganz viele Leute, die kommen seit 20 Jahren her. Mhm. Oder weiß ich nicht. Also heute, haben wir gesagt, ich bin mit den Kindern der alten Stammgäste sozusagen aufgewachsen, getaucht und so weiter. Und die sind auch noch lange gekommen, wo ich das dann schon gemacht habe. Und wenn die nicht gekommen sind, dann sind mittlerweile eben die Kinder mit ihren Kindern gekommen. So. Und die kennen natürlich die Tauchplätze, wenn sie 5 Jahre herkommen.
In- und auswendig.
In- und auswendig, so ungefähr. Und Idee war einfach dahinter, den Möglichkeiten zu geben, mal neue Tauchplätze kennenzulernen und mal was Neues zu sehen. Und daraufhin hat mein Vater damals dann dieses, ich sag jetzt mal Hausboot, ist ja eigentlich eine Plattform, Plattformboot, bei einer Hausbootfirma in Deutschland in Bestellung gegeben. Was? Die haben die Rümpfe in Deutschland zusammengeschweißt, abgedrückt und quasi dann in Einzelteilen auf dem Trailer alles hergebracht und haben das hier vor der Tauchbasis dann zusammengebaut. Ja, und dann Holz drauf und so weiter, so ungefähr wie es heute aussieht. Wir haben dann nochmal ein bisschen Feintuning, mussten wir nochmal machen, da wurden die Spitzen nochmal geändert, weil Hausboot ist ja in der Regel auf dem See unterwegs und das ist anderes als Meer, wie man da so Wellen schneidet und so, und ein paar Sachen eben dann im Laufe der Zeit auch nochmal ändern lassen. Das war dann das zweite Boot, was 2011, glaube ich, oder 12 dazugekommen ist, und das hat sich dann diese kleine Tauchbasis mit diesen paar Leutchen nach und nach entwickelt, ja, zu dem, was es heute ist. Also es ist ja, ich weiß es nicht genau, aber ich denke schon, dass wir im Mittelmeerraum einer der größeren Tauchbasen sind. Also früher gab es noch, ich weiß, gibt es nicht mehr den Rolf Weiler auf Korfu.
Sagt mir gar nichts. Auch so eine Koryphäe, die man können müsste.
Die man eigentlich, ja, zumindest.
Ja, dafür tauche ich, glaube ich, nicht lange genug oder habe in den falschen Bereichen getaucht, ja. In Anführungsstrichen, ja.
Ist ja nicht schlimm. Also es gibt so 2, 3, 4 Tauchbasen, gab es im Mittelmeer, schwerelos, auf Mykonos auch und so.
Sagt mir wieder was.
Ja, ne, die in den 80er, 90er Jahren damals angefangen haben. Der Weiler ist sogar älter, also die Tauchbasis älter als wir, aber ich glaube, der hat das abgegeben. Mhm. So, jedenfalls hat sich unsere Tauchbasis zu dem entwickelt, was es eben heute ist, und wir fahren jetzt mittlerweile mit 3 Booten, also dieses Tagesboot, was wir haben, das ist vor 9 oder 10 Jahren dazugekommen. Das ist das Baby von meinem Vater und so behandelt er das dann auch.
Ja.
Ja. Und das macht eben diese Tagestouren in die weiter entfernten Gebiete. Das ist ein sehr gut motorisiertes Boot, hochseetauglich auch, Katamaran. Coole
Liegefläche habe ich gesehen vorne, ja. Kann schön chillen.
Genau, kann man zwischen den Tauchgängen chillen, hat oben Flybridge, kann sich hinsetzen und so, ist wirklich nett. Und ist auch das einzige Boot auf dieser Insel, zumindest was die Tauchbasen angeht, was eine Genehmigung hat, so weit zu fahren.
Ah.
Also alle anderen Boote, wenn wir hier von Entfernung sprechen, sind das immer maximal 3 bis 6 nautische Meilen, die du von deinem Hafen fahren darfst. Das ist ungefähr bis zu dem letzten Tauchplatz, den wir im Standardprogramm haben. Und alles, was darüber hinausgeht, muss das Boot dann eben andere Anforderungen erfüllen, was Sicherheit angeht und was Bauart, bla 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 angeht. Und ja, das machen. Das ist, deswegen darf mein Vater zum Beispiel auch diese Wracktour machen. Wenn man ein Wrack, was unter Wasser liegt, ja, die haben es.
Die haben wir auch wiederentdeckt, ne?
Ja. Heißt, zumindest als Tauchbasis haben wir es wieder entdeckt. Das, unter den Fischen ist das natürlich bekannt.
Klar,
gewesen.
Da hängen ja ständig ihre Netze drin, ne?
Genau, sind da hängen geblieben oder wie auch immer. Und auch das haben wir dann mit dieser Tagestour damals, haben wir dann irgendwann gesagt, Mensch, da gibt es doch dieses Wrack, und das ist was es hier auf der Insel eben sonst gar nicht gibt, Wracktauchen, weil es keine Wracks gibt. Das könnte man ja auch mit reinnehmen als Tagestour dann natürlich. Ist auch,
aber
für,
ist eigentlich keine Familientour mehr dann.
Nein.
Also weil Kiddies, da könnten mit, aber die können nicht tauchen.
Das ist uninteressant. Es ist auch für Nichttaucher. Also selbst wenn das Erwachsene sind, die Nichttaucher sind, ist uninteressant.
Ja?
Weil du fährst Richtung Kilini, das heißt von unserer Insel Richtung Festland, 2 Stunden über einen offenen Kanal bretterst du. Also Kanal, offenes Meer.
Aber ist eigentlich cool zum Chillen. Ich finde es mega.
Aber du hast sonst nichts.
Ja.
Also dann kommst du eben am Wrack an, du stehst auf dem Wrack, du hast keinen Strand, du hast kein irgendwas. Und da ist, das Wrack
gibt
liegt
Menschen,
28 bis 40 Meter tief.
Die das nicht mögen, auf dem Boot zu sein den ganzen Tag? Also, das ist
ja,
also
es gibt Menschen, die das ja? nicht mögen. Aber die möchten ja vielleicht auch schnorcheln oder baden gehen. Und das kannst du da nicht, weil es einfach, es gibt dieses Wrack, was da liegt, fängt auf 28 Meter, siehst es nicht. Und drumherum ist nur Blauwasser.
Ja, okay.
So, und deswegen ist das für Nichttaucher nicht interessant. Aber für Taucher natürlich, gerade für die Erfahrenen, die das machen wollen, ist es schon interessant. Ne? Es ist eine alte Fähre, die gesunken ist. Die ist über 70 Meter lang. 28 oder 30 Meter breit oder irgendwie sowas. Also wie eine normale Passagierfähre hier, die auch noch LKWs sind da noch drin, Motorräder und sowas. Damals zum Glück keiner zu Tode gekommen. Wer Bock hat, kann sich auf der Website das Video dazu mal ansehen. Genau, da ist so ein bisschen die Geschichte auch erklärt oder erzählt, wie das damals gesunken ist und so weiter. Und wir bieten es eben jetzt seit, ja, 7 Jahren ungefähr als Tagesfahrt so ungefähr an, haben also damals gesagt, lass uns das doch mal wieder erkunden, wie wir das vielleicht wiederfinden können, und sind dann damals mit offiziellen Koordinaten, wir nennen jetzt hier niemanden, der uns die gegeben hat.
No judging, we listen and we don't judge, but we judge.
Yes, sind wir da hingefahren und dann hieß es, okay, jetzt sind wir da, dann ab die Post mal runter, und es war Sand.
Bist du alleine runter mit deinem Vater zusammen, oder?
Wir waren zu dritt damals, weil du kannst da keinen Anker groß oder ohne Risiko Anker schmeißen. Das ist alles Sandgrund, und deswegen musste einer auf jeden Fall auf dem Boot bleiben und zwei, die dann runter. Und als dann bei 40 oder 45 Meter der Grund kam und kein Wrack zu sehen war, naja, dann gehst du halt, tauchst ein bisschen da rum. Wenn du Pech hast, ist aber auch noch Strömung. Und dann tauchst du wieder auf, ne, hier ist nichts. Okay, dann fahren wir mal weiter, dann gucken wir da mal in der Umgebung, summ, runter, nix, okay. Und dann kam irgendwann unser Glücksfall, kam ein Fischer angefahren, und dann haben wir den angesprochen. Oder in Griechisch laut geredet. Ne?
Ja, ja.
So, ja.
Rumgeschrien.
Rumgeschrien. Ja, wir sind hier und wir suchen das Wrack der MV Zakynthos, so heißt die Fähre, die da damals gesunken ist. Und weißt du nicht zufällig, wo das ist? Ja, ja, komm mal her. Die Griechen sind ja von sich aus erstmal freundliche Menschen, das muss man ja auch schon mal sagen. Driften wir gerade wieder ab, aber gastfreundlich. Also ich glaube, ich habe selten ein gastfreundlicheres Volk gesehen als die Griechen.
Ich hätte jetzt gesagt, grundsätzlich so alles, was so
mediterran, ja. Ja, ja.
Ich war in der Türkei. Was ein tolles Land, was für tolle Menschen. Ich finde Spanien auch. Aber ich würde es auch wieder sagen, so da, wo viel Hochtourismus ist, die Leute, die da arbeiten, ne, so, also,
ja, du musst schon in die...
Genau, in dieses Kleinlokale musst du.
Ja.
Und das ist
kleine
also,
Dörfer oder irgendwie so.
Genau, ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, das gibt es so in Deutschland nicht. Also, ne, klingt jetzt total doof, aber ja.
Wenn du mal ein paar Jahre... Du bist ja leider in dem Hamsterrad in Deutschland drin.
Nee, bin ich gar nicht.
Doch,
bin
bist
ich,
du wohl.
Boah, das
bist
ist jetzt...
Wohl.
Wir müssen jetzt ja wieder cutten, schau.
Nein. Wenn du mal, wie ich, einmal im Jahr dann nach Deutschland kommst, dann merkst du, wie gestresst die
ich
Leute sind.
Ich merke das jedes Mal, wenn ich von meinen Touren wiederkomme. Ja. Jedes Mal.
Haben alle keine Zeit. Termine, Antworten, die rennen über die Straße. Die sind alle genervt.
Mir laufen die Leute auch immer zu langsam. Also wenn ich irgendwo lang laufe, die latschen, das ist alles nicht schnell genug. Es ist in Deutschland
weil du selber gestresst bist.
Ja, auch wahrscheinlich.
Du machst dir selbst den Stress wahrscheinlich.
Mhm. Ja, sowieso.
Also Termine, das...
In Spanien, das ist Manjana Manjana, gibt es das in Griechenland auch?
Hier arbeitest du, um zu leben.
Ja.
In Deutschland lebst du, um zu arbeiten. Mhm. Die meisten. Ich will ja jetzt nicht alle.
Nicht alle, nein.
Aber im Grunde genommen ist es so... Du arbeitest, um leben zu können in
Deutschland. Um dir eine Wohnung zu leisten, es wird immer mehr, dir einfach das, was du einfach final zum Leben brauchst, um das leisten zu können. Ja, und das
ich möchte da jetzt nicht drüber urteilen, weil, jetzt kommen wir mal dazu, ich habe natürlich meinem Vater hier ganz viel zu verdanken. Der hat mir natürlich hier was hingesetzt.
Eine Grundlage gesetzt.
Eine Grundlage, wo ich, wenn ich nicht ganz blöd bin oder nicht irgendeinen groben Schnitzer mache, mache ich das ja schon 15 Jahre so, also bis jetzt läuft es ja sehr gut, und es sieht ja auch so aus, dass ich das einigermaßen vernünftig, glaube ich, denke ich, mache, dass ich aufgrund dieser Grundlage, die er mir geschaffen hat, ein gutes Leben habe. Das muss man ja auch mal sehen. Also ich
ist
muss mir natürlich nicht von null
Sicht
aufbauen.
Ja, ja, ja.
Genau. Ja.
Ja.
Aber ich kenne natürlich auch die Einheimischen hier. Und ich denke, dass das diese Mentalität eben ist, ja, die, also die, die Arbeit, um zu leben in Deutschland oder eben leben und so.
Ich habe auch das Gefühl, dass die anderen Länder, also oder gewisse Länder mit weniger glücklicher sind. Und es ist, glaube ich, auch dieser Punkt, und das ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob es in Griechenland der Fall ist, aber in Spanien, klar, finanziell, weiß ich zum Beispiel von den Kanaren, wird es immer schwieriger, dass junge Menschen sich eigenes Haus und Hof leisten können. Aber auch so dieses Generationswohnen. So, ne, die Oma wohnt noch mit im Haus, kümmert sich mit um das
Aufziehen. In den südlichen, ja.
Genau, in den südlichen Ländern, das ist überall der Fall. Klar, in so Großstädte wie Istanbul wahrscheinlich auch nicht mehr.
Ja.
Aber so in diesen kleineren Städten ist es schon noch so, dass das Generationshäuser. Ja, ich würde auch ein bisschen Wasser nehmen.
Ja, das ist natürlich in den südländischen.
Und dadurch bleibt aber so dieses Daycare, was so in Deutschland viel auch bei den Frauen hängen bleibt, das ist ja so mein Thema, ist so eine Gesamtcare. Und dadurch bleibt natürlich irgendwie gemeinschaftlich mehr Zeit für gute Sachen, für gemeinsame Aktivitäten, die dann irgendwie in Deutschland eher stressbehaftet sind. Weil das Kind muss dann zum Tennis, das Kind muss aber auch noch dahin. Und da muss es, also diese privaten Termine, die entstehen, die die Eltern auch noch abzudecken
haben. Neben dem Business, neben
dem normalen Job,
ja,
dann einfach so diesen Freizeitstress haben, während man hier, und das ist so, du gehst hier einfach zum Strand und gehst ins Wasser. Das haben wir jetzt in Deutschland irgendwie schwierig, weil wenn ich in Deutschland einfach mal so ins Wasser gehen möchte, bin ich immer Konsument und muss immer zahlen dafür. Mhm. Und hier hast du die Chance natürlich, aufgrund viel Inseln, viel Küste, man kann einfach ans Wasser gehen und hat einen schönen Tag, holt sich vielleicht noch eine Flasche Wasser und fertig ist. Und das hast du ja so.
Du hast mehr Lebensqualität. Mhm. So. Und manchmal muss man vielleicht sagen, ich würde mir eigentlich viel mehr Lebensqualität gönnen wollen und dafür arbeite ich vielleicht weniger.
Genau.
Sag ich jetzt mal so.
Genau,
ja.
Und da kommen wir in den Punkt, dass ich das zum Beispiel auch so sehe und die Generation, wir sind ein Generationsding, Generation Z zum Beispiel, das ist ja die Generation, die sagt, warum soll ich noch 5 Tage arbeiten für 40 Stunden in der Woche? Einen Scheiß mache ich, weil ich werde mir im Leben nicht ein eigenes Haus leisten können. Also meine Eltern haben sich ein Haus geleistet. Das ist jetzt nicht
das heute nicht mehr.
Ich könnte mir auch mit einer 40-Stunden-Stelle das im Leben nicht leisten. Ja. Mit einem Partner, wenn ich den dann hätte. So, es wäre nicht möglich. Und das ist das Problem. Also sagen Gesundheit.
Genau.
Deswegen sagen die jungen Leute, die Welt geht eh zugrunde, Klimawandel, alles. Ich reise jetzt, weil ich alt bin, kann ich mir eh nichts mehr leisten. Und wir wissen ja gar nicht mehr, ob dieses Rentensystem so noch funktioniert.
Das ist sowieso Quatsch.
Also das sind ganz viele Dinge,
wer will denn eigentlich, also wenn mir der Job Spaß macht, deswegen, ich mache gerne, also das, was ich ja hier mache, ist ja eigentlich ein Hobby.
Für den großen Teil ist das Hobby.
Ich habe das Hobby zum Beruf gemacht und ich mache das gerne. Und deswegen kann ich mir das auch vorstellen, auch noch über, weiß ich nicht. Mein Vater wird jetzt 70, der macht das immer noch mit Herzblut sozusagen.
Auch?
Ab und zu taucht er schon noch, ja.
Hätte ich Chance, ins Wasser zu kommen?
Na schon, ja. Mit ihm zusammen?
Ja, hätte ich Bock drauf.
Möglich.
Hätte ich richtig Bock drauf.
Ja, möglich, dass du das hast.
Es gibt so ein paar Wünsche, wo ich mit Leuten nochmal tauchen gerne wollen würde, bevor die, das klingt immer blöd, ne? Bevor bestimmte Leute irgendwann nicht mehr sind.
Und ich frage mich immer manche, okay, was heißt ich frage mich? Andere haben ja auch gar keine Möglichkeiten. Aber wenn ich nicht muss, warum soll ich denn heutzutage bis 67 im Büro sitzen, einen Job machen, wenn ich es nicht muss? Warum nicht mit 500 Euro, wenn ich damit auskomme? Das muss man natürlich auch sagen.
Das ist das Problem, ja.
Warum nicht mit 500 Euro weniger, aber dafür ein paar Jahre mehr? Es gibt so viele Leute jetzt. Mein Vater wird 70, habe ich gesagt. Das ist gerade passiert. Der Vater meiner Frau, vor 10 Tagen gestorben, mit 75 oder sowas, haben noch ein paar Jahre was von der Rente. Aber es gibt so viele Leute, die gerade in Rente sind und versterben
und, dann abbauen,
und von ihrer Rente eigentlich nichts mehr haben. Und die sollte doch da sein, damit ich jetzt, nachdem ich 40, 45 Jahre noch was vom Leben habe.
Du weißt halt nicht, wie lange du lebst, ne? Und wie viel Rente du dann wirklich brauchst. Und wenn du halt, keine Ahnung, 90 wirst, dann brauchst du einfach 20, 15 Jahre Rente.
Deswegen sage ich, wenn ich es mir leisten kann.
Genau.
Natürlich gibt es Leute, die sich das nicht leisten können und die sind dann verpflichtet auch bis 67.
Genau, das Problem, ich glaube, also ich habe zu wenig Ahnung davon, das ist so ein politisches Ding, aber es ist ja diese Jetzt hat er letztens wieder irgendeine, das ist wirklich jetzt gerade erst gewesen, gesagt, ja, dann müssen wir halt länger arbeiten. Ja, und da hat der Gregor Gysi was Tolles gesagt. Natürlich kann ich mit 75 noch durch den Bundestag, hat er gesagt, pimmeln, ich weiß gar nicht, durch den Bundestag tingeln. Aber ich kann mit 70, 75 kein Dach mehr decken. Das ist nicht möglich, körperlich wahrscheinlich nicht möglich. Und die Politiker, also wie gesagt, ich habe viel zu wenig Ahnung, um politisch da wirklich eine gute Debatte zu führen oder zu diskutieren. Aber es kann ja nicht sein, mit meinem Unwissen, dass die Politiker sich konstant mehr Diäten auszahlen und so weiter, aber der Steuerzahler, die Steuerzahlerin immer weniger Rente bekommt oder einfach nur um 2,50 Euro aufgestockt wird, während da die Diäten im Monat um 500 Euro mehr wären.
Zumal, wenn du mit den Rentnern ja sprichst, ja, jetzt haben wir so und so viel Euro mehr im Monat, dass ja aber dann wieder viel mehr versteuert wird, dann haben sie im Endeffekt das Gleiche oder sogar weniger. Also das ist ja auch, aber politisches also, Thema, da bin ich eigentlich auch raus.
Politisch, ich habe da wirklich keine Ahnung von, und wenn da jemand Ahnung hat und mir das Ganze in Gänze mal erklären will, hey, viel, könnt mich gerne anschreiben, aber das ist ja, gänzlich ein Problem. Und ich glaube, dieses Hamsterrad Deutschland, uns geht es ja gut in Deutschland. Ne? Also wir haben ja, es ist ja auch in der ganzen Welt, gibt es wohl eine Studie, das will ich noch kurz als Abschluss, dass es weniger Kinder gibt, die hungern, es gibt weniger das und das und also es wird ja an sich besser, aber ich glaube, das ist jetzt das politische Ding, immer wenn es einem besser geht, hat man ja auch mehr Erwartungen und mehr Anspruch. Und diese Wahrheit, das kippt so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Ich kriege es nicht richtig erklärt. Ich bin da auch nicht fähig dran. Also Leute, geht es besser. In Gänze, der ganzen Welt an sich geht es besser. Aber das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner.
Das Meckern auf hohem Niveau.
Ja. So, und ich bin auch immer, wenn ich in Deutschland bin und es regnet, bin ich instant genervt, dass ich in Deutschland bin. Instant. Und dann sagen Leute, aber du bist ja auch ganz oft weg. Das stimmt. Und da habe ich auch eine sehr privilegierte.
Es ist aber entweder immer zu heiß oder zu viel Regen. Also genau. Ist dann keiner mit irgendwas zufrieden.
Genau, richtig. In der Art, das ist ja deutsch. So, aber das Ding ist, ich finde es total schön, ich bin jetzt hier, ich unterstütze dich jetzt gerade bei Social Media, wir nehmen den Podcast auf, dann bin ich auf den Touren, aber ich lebe ja nicht da. Also mein privilegierter Wunsch ist, ich möchte Deutschland mit all meinen Privilegien, aber ich hätte das gerne, da wo es warm ist und wo mehr ist. Aber bitte nicht zu warm, gerne 24 Grad, entweder lange Hose, Flipflops und T-Shirt.
Aber man muss sich schon entscheiden, was man dann auch will und was man kriegt.
Ja, genau, es geht ja nicht beides.
Und jetzt sage ich dir noch eins, was wir gerade, was erzählen. Also.
Dein Finger.
Mein Finger.
Ja.
Also, ja.
Der Mittelfinger.
Kurze Geschichte.
Dennis hat sich doof angestellt, weil er nicht handwerklich begabt ist.
Ich bin handwerklich begabt, aber wir sind ja hier in Griechenland. Und in Griechenland, da flext man ja auch ohne Brille. Und das ist halt alles Arbeitsschutz und so. Ja, Sicherheitsflipflops. Ne? Mal geht auf eine Leiter mit Flipflops oder Barfuß und so weiter und so weiter. Ist auch egal. Jedenfalls war es ein Kettensägenunfall. Ist jetzt der Finger ist noch dran und so, alles gut. Aber es musste operiert werden. So. Jetzt gibt es ja viele Leute, die ja auch darüber meckern, über den deutschen Krankenhausstandardsystem und so weiter. Mhm. So, jetzt gehst du hier in ein Krankenhaus in Griechenland, wir sind in der EU immer noch, ja. Da ist das Krankenhaus dafür zuständig, dich medizinisch zu versorgen, mit allem anderen nicht. Das heißt, eigentlich ist die Familie oder der Angehörige dafür zuständig, dass du was zu trinken kriegst.
Ach krass.
Es gibt kein Wasser. Ja, es muss Getränke. Gut, es gibt Krankenhausessen. Das schon. Also das machen sie schon, aber es ist jetzt okay.
Ist nicht so lecker.
Ja, ne, man überlebt. So, aber Essen. Es gibt keine Pflege. Hast du ein bettlägeriges Familien- oder sonst was, da kommt keiner und wischt den Hintern ab. Gibt's nicht.
Krass, das
muss die Familie machen. Ja, und wenn die Familie nicht imstande dazu ist, dann musst du privat einen Pfleger bezahlen.
Ah, krass.
Der dich 50 Euro, und da musst du das Geld erstmal haben. Mhm. Ja, also vom Standard eines Krankenhauses. Ich war jetzt auf Finger, deswegen zeige ich dir den Mittelfinger.
Super.
Ja, so, habe ich mich an diesem Finger im Mai ja nochmal in Deutschland, in München, bei der Handchirurgie operieren lassen. Mensch, war das toll im Krankenhaus. Du wurdest morgens gefragt, was möchten Sie zum Frühstück? Was möchten Sie? Möchten Sie Brötchen? Möchten Sie Brot? Wurst, Käse, Marmelade, Honig? Was darf ich Ihnen zu trinken bringen?
Sunny Side Up oder Scramble?
So, na, das nicht. Das nicht ganz. Welches Essen darf sein? Und so weiter und so weiter. Es gab Flaschen, wiederverwendbare Flaschen, Wasser oder Sprudel, Kaffee, Tee und so weiter. Also besser, vielleicht ist das krankenhausbezogen. Es mag sein, dass ich ein gutes Krankenhaus erwischt habe, aber das ist vielleicht nicht in allen Krankenhäusern. Ich kenne mich da zu wenig aus. Das ist der totale Luxus. Mhm. Das tut mir leid. Also, was ich da an und alle nett. Also es gab auch keinen, der jetzt da, wenn du hier ins Krankenhaus gehst oder so.
So. Sind sie laut und meckern.
Ja, dann meckern sie wirklich. Ja. Weil sie wahrscheinlich auch unterbezahlt sind. Das muss man natürlich auch. Das Gehaltsniveau ist natürlich auch von den staatlichen. Wir driften vollkommen ab
ja,
von
ja, dem. Ja, ist egal, aber das für Leute trotzdem interessant, mal so eine Sicht aus deiner, weißt du?
Ne? Wenn du hier Lehrer bist. Mhm. In Deutschland teilweise, also vielleicht jetzt heutzutage auch nicht mehr ein Traumberuf, ja, weil es mit Sicherheit ja verschiedene Themen gibt, die diesen Beruf abfacken.
Abgefuckt, eine Grundabgefucktheit. Ja,
vielleicht, aber ich kenne auch ganz viele, unser Klientel auch, Sommerferien, viel Lehrer und so weiter oder Kinder von Lehrern, die jetzt auch Lehrer sind, die gutes Geld verdienen, teilweise natürlich auch schnell verbeamtet sind, also einen Job auf Lebenszeit haben, gutes Geld, viel Ferien. Ich möchte jetzt nicht sagen, ein Lehrer hat von den 6 Wochen Sommerferien 6 Wochen frei, so ist es ja auch nicht mehr. Gibt aber auch die und die Lehrer, die sich das dann rausnehmen, 6 Wochen frei mal. Okay, aber egal, haben viel frei.
Mehr als 30 Tage so.
Mehr als 30 Tage. Haben die Lehrer hier natürlich auch. Also hier Sommerferien, meine Kinder, 3 Monate Ferien. Ne? Traum. Drei Monate.
Werden die Lehrer dann trotzdem bezahlt?
Nein.
In der Zeit?
Nein, die haben nämlich nur Zeitverträge, Jahresverträge für die Schuljahre. Und hier geht ein Lehrer mit Vollzeit, das kann ich dir sagen, weil wir befreundete Lehrer haben, mit unter 1.000 Euro raus. So, hier ist das System nämlich dann eher so, dass aufgrund dieses, das ist ja staatliches Gehalt, die Lehrer dazu übergehen, nachmittags Privatunterricht zu geben und sich dadurch ihr Geld verdienen.
Das heißt, sie geben also mit Absicht schlechten Unterricht?
Ich möchte nicht sagen, dass sie schlechten Unterricht geben, aber das Bildungsniveau musst du schon akzeptieren hier, dass es vielleicht nicht das Niveau ist, was es, was ich noch aus Deutschland kenne. Inwiefern das Bildungsniveau heute in Deutschland, ich möchte, wie gesagt, ich bin zu lange raus, ich bin 20 Jahre jetzt hier im Ausland, kann nur persönlich aus vielleicht irgendwelchen Erfahrungen, wie jetzt diese Krankenhausgeschichte sprechen, weil ich es jetzt gerade im Mai eben erfahren habe, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wie heutzutage Schule in Deutschland groß abläuft oder nicht.
Du bist in Gänze in Deutschland zur Schule gegangen, ne?
Ja. Ja. Der Vater meiner Frau war Schulleiter in Dresden, in der Grundschule. Von da kann ich dann noch so ungefähr sagen, wie das so war, aber das ist jetzt auch schon wieder 10, 15 Jahre her, dass er aktiv irgendwie war. Also ich weiß nicht, wie sich das jetzt aufgrund der, wie soll ich das sagen,
Situation
entwickelt hat, wie das auf den Schulen so aussieht und so weiter.
Deine Mäuse, gehen die hier in Griechenland komplett zur Schule? Ja, ne?
Naja, wir hatten damals.
Von Anfang an, ne?
Genau, von Anfang an.
Sind in Griechenland geboren.
Die eine ja, die andere nicht.
Okay.
Also es ist so gewesen, ich habe vorhin mal irgendwann gesagt, ich bin ja gependelt. Das heißt, wir haben ja hier im Mittelmeer halbes Jahr Saison. Und dann hatte ich ja nicht damals den Luxus, dass ich vielleicht im Winter nicht unbedingt Geld noch verdienen muss, sondern ich bin ja ganz normal arbeiten gegangen. Das heißt, ich habe im Winter mir dann, entweder war ich als Tauchlehrer unterwegs, ich habe ein halbes Jahr in Ägypten bei Jasmin Diving, was du nicht mehr kennst. Mhm. Ja. Vielleicht die aufmerksamen Hörer.
Die ältere Generation.
Naja, aber Corona zugemacht, also 5 Jahre, da haben sie zugemacht und Jasmin war eben eine Tauchbasis, eine der größten Tauchbasen in Hurghada damals. Wir hatten selbst im Winter, ich habe also Wintersaison natürlich da gearbeitet, 150 Taucher vormittags vor der Hütte stehen, die auf, je nachdem wie viele Leute das waren, 6 bis 9 Boote verteilt wurden. Also sie sind jeden Tag mit 6 bis 9 Booten rausgefahren. Das war so ein großes gelbes Logo mit einem Falterfisch, weiß, gelb-schwarz. Jasmin Diving, Monika Wiggins.
Dieses Logo kommt mir bekannt vor. Das kenne ich noch von der Boot, oder? Die waren noch auf der Boot.
Auf der Boot habe ich das
mal mit diesem Falterfisch und das kann gelb, ja.
Die waren auch auf der Messe, ne?
Ich kenne die Basis so an sich. Egal.
Okay.
Warst du im Winter.
Da war ich im Winter, halbes Jahr gearbeitet, harte Schule bei Monika gewesen. Aber es war schön. Ich habe dann nach kurzer Einweisung und so weiter, ich bin zusammen mit dem Uwe damals dann noch gefahren. Weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Also bei Jasmin definitiv nicht, aber ob es ihn generell noch gibt. Netter Kerl gewesen, aus Köln, glaube ich übrigens auch. Mhm. Der hat mich die erste 1, 2 Wochen dann so eben Einweisungen gegeben und auf Boden und was du machst und so weiter. Jetzt kannte ich das Ganze natürlich schon, weil ich damit hier aufgewachsen bin. Ich habe auch damals bei der Tauchlehrerprüfung, meine erste Tauchlehrerprüfung, war ich derjenige, der mit 700 Tauchgängen Tauchlehrer gemacht hat und alle anderen hatten dann irgendwie so 140, 120, 150. Also ich habe natürlich, bin schon mit einer gewissen Erfahrung hin und konnte recht frühzeitig, hieß es dann, Dennis, das ist dein Boot und mach du dein Dings und so weiter. Und das fand ich schön, mit den Leuten rausfahren, du hast auch Zeit für die Leute, kannst dich mit denen unterhalten. Dann fand ich dieses Briefingkarten malen, haben mal dein Logbuch hier angeguckt und so weiter, fand ich persönlich auch schön. Du hast dann immer so Vorlagen, so kleine gehabt und hast es auf dem Whiteboard aufgezeichnet, gemalt, hast dein Briefing gemacht, was mit den Leuten tauchen und so. Und so sein eigenes Boot dann zu haben mit den Leuten, also sein eigenes Boot. Also
ja, das, wofür du verantwortlich warst am Tag dann, ne? Hm.
Genau, und hast dann da deinen Job so erledigt, ne? Also ein halbes Jahr Ägypten mal gemacht und dann habe ich auch in Deutschland nochmal Altenpflege gemacht im Winter und so. Habe dann irgendwann, nachdem ich in Deutschland meinen Wohnsitz quasi aufgegeben habe, Wohnung und so weiter, habe ich dann mal im Winter zwangsweise bei meinem Vater genächtigt. Und dann kam ein Anruf, weil wir früher haben wir mit Kreuzfahrtgesellschaft AIDA zusammengearbeitet. Die sind also hier am Sakinthos angefahren und waren dann einmal alle zwei Wochen, glaube ich, waren die hier, sind im Hafen gelandet und dann kam eben ein Bus voll Schnuppertaucher, normale Taucher und so weiter und haben das dann mit denen gemacht. Und so kam damals so ein Kontakt zustande, was können wir machen, wann, wie, wo, kommen wir kommen dann und dann an oder so sind die Routen und das haben sie dann telefoniert und dann hat damals der Ingo mit meinem Vater telefoniert. Ingo war der Zuständige für die Tauchbasen auf den Kreuzfahrtschiffen. Also damals hatte AIDA noch eigene Tauchbasen mit Voll-Equipment, Kompressoren und Flaschen und Equipment und so weiter. Das gibt es heute gar nicht mehr, also zumindest nicht in der Form. Telefoniert und hat mein Vater gesagt, ja sag mal, brauchst du nicht irgendwie einen Tauchlehrer oder so? Er sagt, ja klar, ja ich habe hier meinen Sohn, der ist gerade hier, hat nichts zu tun so ungefähr.
Er muss weg.
Und hast du nicht irgendwas? So, ja, na klar. Und dann bin ich hatte ich ein kurzes Meeting in Rostock mit dem AIDA Hauptsitz quasi mit dem Ingo damals und dann ja klar, dann bin ich dann aufs Kreuzfahrtschiff gegangen, habe mehrere Verträge dann über die Jahre gefahren und bin also AIDA als Tauchlehrer dann da auch gewesen und habe schöne Destinationen kennengelernt. Also ich kann es auch nur jedem jungen Menschen eigentlich, die ungebunden sind, man muss natürlich auch da Einschränkungen machen, Privatsphäre ist eher relativ, weil du so ein kleines Zimmerchen zu zweit hast, ne? Aber du siehst natürlich, gerade wenn du im Outdoor-Bereich arbeitest, egal ob es jetzt irgendwelche Überlandausflüge sind, damals eben Tauchbasis oder was machen sie noch hier, Mountainbiken und so weiter, du siehst viele schöne Destinationen in kurzer Zeit. Also wenn ich so an Karibik zurückdenke, ist Traum, ich wäre nie nach Tortola gekommen. So, ist für mich Traumdestination in der Karibik gewesen. Ja? Sowohl vom ländlichen her als auch vom Tauchen her war wirklich toll, ne? Oder wer kann schon sagen, dass er mal irgendwie St. Barth war oder St. Martin oder irgendwie sowas. Das sind so Destinationen, die sieht halt auch nicht jeder.
Nee,
so.
Kommst du gar nicht unbedingt, ja, ich weiß, genau. Was du meinst.
Und dann bin ich auch Standardrouten Rotes Meer gefahren. Das sind dann Destinationen, die ja die meisten Taucher kennen. Also Hurghada, Safaga, wo sind wir dann hingefahren noch? Aqaba, Jordanien und gegenüber Eilat, war immer recht spannend, weil eigentlich, du siehst ja, also wer schon mal Aqaba oder Eilat Israel war, du siehst gegenüber das andere Land und die sind ja eigentlich untereinander sehr verfeindet und da fährt das Kreuzfahrtschiff 300 Meter rüber, liegt dann in Israel und dann kommt erstmal der Mossad an Bord und macht Facecheck mit Reisepass und so weiter und es war immer recht spannend. Ja, Asien sind wir gefahren und so, also verschiedene Touren eben und das hat auch Spaß gemacht, ne? Da habe ich meine damalige Frau kennengelernt, die war nämlich auch auf dem Kreuzfahrtschiff als Sporttrainerin, mhm. Ja, Fitnesstrainerin und jetzt sind wir auf die Kinder gekommen, so, dann ging das bei uns natürlich sehr schnell, ne? Zack, kennengelernt, schwanger und so weiter. damit war sie nicht mehr, wir wollten eigentlich noch einen Vertrag zusammenfahren, damals nochmal Karibik, aber mit Schwangerschaft war sie nicht mehr seetauglich und musste absteigen.
Ach krass.
Und da muss ich AIDA das jetzt erstmal hoch anrechnen auch nochmal im Nachhinein. Ohne zu zucken haben sie gesagt, weil eigentlich habe ich mich ja verpflichtet, Vertrag unterschrieben, 6 Monate, haben gesagt, alles okay, kein Problem, ohne irgendwie, du musst aufsteigen, sonst was, haben sie gesagt, muss den Vertrag nicht antreten.
Krass.
Und naja, jedenfalls, dann war sie schwanger, dann bin ich vom Ruhrgebiet nach Dresden, meine Frau kommt aus Dresden, bin ich nach Dresden gezogen, habe dann die Winter über eben in Dresden verbracht, im Sommer waren wir dann, oder ich war im Sommer hier, am Anfang hat sie dann immer, weil sie natürlich beruflich in Dresden noch tätig war, einen Monat bezahlt, einen Monat unbezahlt gemacht, dann haben wir uns halt in den 6 Monaten eigentlich nur 2 Monate gesehen immer. Und dann ist meine große Tochter, die Mila, 2010 auf die Welt gekommen und sind halt dann, ich bin gependelt und sie hat, solange das Kind noch nicht in den Kindergarten gehen konnte, hier in Griechenland ist der staatliche Kindergarten ab 4 Jahren, das heißt, die Mütter
müssen so lange.
Ja, das ist in Deutschland
auch anders.
Wir haben jetzt gerade eine Family da gehabt, die haben gesagt, ja, unser Kind ist nicht mal 1 Jahr, die hat einen Kita-Platz. Unvorstellbar. Jetzt kommen wir nämlich zu dem griechischen System mit Oma und so weiter. Wir haben ja, du weißt, wir schwenken wieder komplett
woanders hin,
aber es macht überhaupt nichts.
Ist windig heute.
Ja. Wir haben ja auch eigene Apartments, so, die wir anbieten für die Leute. Was von einer, also es sind nicht unsere eigenen in dem Sinne, aber wir mieten sie über das ganze Jahr an und vermieten die dann oder wir geben sie dann an unsere Gäste weiter. Und auch das macht eine Familie, mit denen wir seit über 20, 25 Jahren zusammenarbeiten. Und das ist meine griechische Oma gewesen. Die hat jetzt das an ihre Kinder abgegeben, die Joanna. Und wann immer ich die im Sommer gesehen habe, hatte die immer irgendwelche Stöpsel an der Hand. Ah, die haben 3 Söhne, jeder Sohn hat 2 Kinder.
Krass.
Und wann immer das war, die Kinder mittags nach der Schule bei Oma gewesen. So, und das ging eigentlich. Jetzt sind die Kinder alle, weiß ich nicht, zwischen 15 bis 19, helfen jetzt ihren Eltern dann in den Sachen, was die eben machen. Der eine ist Gas, Wasser, Scheiße selbstständig, der andere macht hauptsächlich mit Tourismus eben Villen, die anderen machen die Häuser weiter und so weiter und so weiter. Mhm. Die unterstützen die. Also das ist dieses Familiäre, was wir gesagt haben in Deutschland. Ich kenne das ja auch, mein Bruder lebt jetzt immer noch im Ruhrgebiet, oder ist nicht Ruhrgebiet, aber da in der Ecke, sage ich jetzt mal. Meine Mutter ist in Süddeutschland, meine Tante ist in München, meine andere und so weiter. Und so ist es ja eigentlich Standard heutzutage in Deutschland. Also du kommst aus ursprünglich?
Eigentlich ursprünglich gerade noch näher Berlin.
Berlin und lebst aber jetzt in Köln.
Genau.
Wo lebt deine Mutter?
Mutti ist zu Hause, René ist noch, also mein Brüderchen ist noch zu Hause, weil er sich da was beruflich aufgebaut hat. Ja, aber ich bin weg, ja.
Aber die Familien,
meine Cousinen und so sind auch alle weg, wohnen überhaupt nicht mehr groß. Zu Hause. Ja.
Und da sind wir bei diesem Mediterranen, wo eben die Familien vieles auch auffangen.
Als Konstellation zusammenbleibt, ja.
Ne? Ob das auch finanziell ist, wenn wir sagen, gerade die Lehrer nicht so viel verdienen, müssen nicht dazu verdienen oder wie auch immer, das ist trotzdem eine familiäre Gemeinschaft, wo sich die anderen immer noch, wenn sie sich gut verstehen, gibt natürlich auch Familien, die viel in Deutschland auch, aber ist egal, auch das mit auffangen. Egal, ob es das Kinder sind, also im sozialen Bereich oder finanziell und so weiter. Das ist in Deutschland nicht so eben. Ne? So.
Mila ist 10 geboren, 2010.
Ah, so. 2010 geboren, so. Und dann mit 2014, also mit 4 Jahren, ist sie dann hier in den staatlichen Kindergarten gegangen. Das heißt aber, von 2010 bis 2014 waren wir in Deutschland im Winter und haben dann zum Frühjahr 14 quasi unsere Zelte in Deutschland alle abgebrochen, Auto gepackt mit Hänger, Wohnung aufgelöst und sind dann mit allen, mit Kind und Kegel, nach Griechenland gefahren.
War das ein Thema oder war das dann das klar, dass deine Frau irgendwann mit Kind und Kegel nach Griechenland runterkommt? Oder war das, stand das nicht so ganz fest?
Es
ist eine sehr private Frage.
Nö, alles gut. Es stand fest, dass wir das auf jeden Fall versuchen. Also für mich war es ja eigentlich gar keine, was heißt keine Alternative. Klar, wenn meine Frau irgendwie gesagt hätte, überhaupt nicht und das geht nicht, dann hätte man irgendwie eine Lösung finden müssen. So, aber musste ich nicht. Aber es war natürlich erstmal eine Absichtserklärung. Wir haben gesagt, auch das Kind natürlich, das konnte damals kein Wort Griechisch. So, aber Kinder lernen ja schnell. Das, so. Also haben wir gesagt, okay, jetzt, aber bevor die Schule losgeht mit 6, 7, wie auch immer, muss das Kind die Möglichkeit haben, die Sprache zu lernen, bevor es ernst wird. Also haben wir gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir das versuchen. Dementsprechend 2014 Sack und Pack nach Griechenland. Und dann ist die Mila hier in den Kindergarten gekommen. Und die Britta hat quasi angefangen, so ein bisschen auch mit reinzuschnuppern. Wusste, dass ich das mache, aber was natürlich so alles da auch dranhängt und wie das so funktioniert, das war ja nicht klar. So, es war aber eine Testphase. Das heißt, wir haben gesagt, wir haben 2 Jahre Zeit, dann fängt die Schule an. Wenn alles gegen den Baum läuft, dann muss man gucken, was man macht. Aber dann hat man immer noch die Möglichkeit, nach Deutschland zurückzugehen, um in Deutschland Schule oder sonst was zu machen. Und ich wollte nicht, dass irgendwie das Kind dann nach 2 Jahren griechischer Schule jetzt alles abbrechen und wieder zurück oder so. Dann reißt du sie aus dem Umfeld raus und so, das wollten wir nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir geben uns die Testzeit, alles gut und wir machen das. So hat das angefangen. Das heißt, die Mila ist aber in Deutschland geboren, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, in Dresden. Und jetzt haben wir haben 2 Kinder. Die Livia, die ist 2015 geboren, die ist hier geboren. Ne? So, und die ist quasi auch von klein auf dann griechisch. Entweder hatten wir mal im Sommer ein Kindermädchen, da haben wir dann auch gesehen, dass wir eben, weil wir im deutschen Umfeld eigentlich schon leben und die 3 Monate Ferien haben, dass die Sprache nicht verloren geht, so, dass wir ein Kindermädchen haben, was vielleicht deutsch-griechisch ist oder englisch-griechisch oder irgendwie sowas.
Siehst du einen Unterschied bei den Mädels in der Sprache, im Griechischen?
Oder? Ja, ja, also die Livia ist deutlich weiter als die Mila damals war, was aber völlig normal ist, weil sie ja von klein auf hier irgendwie aufgewachsen ist und auch immer diese griechische, entweder Kindergarten, wo sie ja nur Griechisch sprechen, Kindergarten, Schule, Kindermädchen, wie auch immer, hatte, wo ich dann auch gesagt habe, versucht auch Griechisch zu sprechen. Die Kinder, die wechseln jetzt ja auch innerhalb von, weil wenn Oma das nicht verstehen soll, ne, dann wird halt Griechisch gesprochen. Ne?
Genau, ja. Ja, so. Ohne drüber nachzudenken. Ne?
Ohne drüber nachzudenken. Das machen sie aber auch so. Wenn wir dabei sind, sie wissen ja, dass ich es verstehe oder so. Die sprechen auf Deutsch und auf einmal wechseln sie dann ins Griechische oder sowas. Also das ist kein
die
Problem.
Die sprechen aber vorwiegend Deutsch, richtig auch?
Außer es soll jemand nicht verstehen.
Ja?
Dann unterhalten wir uns auf Griechisch.
Ja,
natürlich.
Ja. Ja, ne?
Auch die Mutter spricht nicht so gut Griechisch.
Aber, oh, ja. Ihr mobbt eure Mama?
Also meine Mutter, also, ja.
Deine Mutter. Ja.
Meine Mutter versteht kein Wort. Die Britta weiß schon in der Regel,
worum es jetzt geht.
Worum es geht, ja.
Ja.
So, die sind hier aufgewachsen. Die gehen also in Griechenland griechische Schule. Mhm. Also es wird den ganzen Tag griechisch gesprochen. Dementsprechend auch das Bildungssystem. Haben auch nachmittags Nachhilfe, sagt man in Deutschland, zu verschiedenen Themen, weil wir, also auch ich kann in der oder konnte in der Grundschule natürlich noch, bin ich noch mitgekommen, was so Grammatik angeht, weil ich selber mal 4 Wochen Athen Intensivsprachschule gemacht habe und da auch Grammatik etc. Dann auch wirklich bekommen habe. Mein Vater zum Beispiel, der hat es nie in der Schule gelernt. Der kann es zwar sprechen, versteht es auch, aber der kann jetzt nicht sagen, warum endet das Wort jetzt mit der und der Endung. Ja, also wir haben gestern mal gesagt Yasu Yasas. So, Yasu, genau, heißt Hallo in der, ich sag mal, Du-Form. Yasas ist jetzt die Höflichkeits- oder Mehrform. Okay, das weiß er natürlich, aber es ist jetzt nur ein Beispiel.
Genau, ja.
Er weiß, es gibt dann irgendwelche Sätze, Wendungen, Redewendungen oder irgendwie sowas. Da weiß er zum Beispiel auch nicht, welches I oder U, das ist aber auch schwer, da reinkommt. Aber er kann es halt sprechen. Aber er kennt die Grammatik nicht, weil er nie
nicht gelernt
Schule
hat.
Aber Learning by Doing eben.
Ich könnte ihm Deutsch auch nicht, ehrlich gesagt, die Grammatik erklären, warum.
Ich auch nicht mehr wahrscheinlich.
Also Akkusativ, ja. Dativ, keine Ahnung.
Ja.
Ich bin nicht so gut in Orthographie.
Das habe ich auf jeden Fall in der Grundschule noch hingekriegt, einigermaßen.
Ja?
In der Grundschule.
Okay.
So. Aber sobald es dann irgendwann in die Weiterführenden und jetzt kommt hier Plusquamperfekt und
schieß mich tot.
Ja, genau. Und passiv, ja, so und so. Da hört es dann bei mir also auch auf. Und dann kriegen sie dann extern irgendwie Nachhilfe. Kommt halt jemand oder gehen dahin und kriegen dann in Sprache, also Griechisch in dem Sinne, vielleicht auch Geschichte und so weiter, Physik und so weiter, den Wortschatz habe ich dann nicht, kriegen sie dann Nachhilfe und es muss dann halt nachmittags, abends, wie auch immer noch gemacht werden.
Wenn keine Ferien sind, dann ist ja trotzdem Tauchsaison, richtig? Mhm. Geht Schule vortauchen? Ja.
Ja, es ist aber es ist auch so, dass so schön das, nein, so nicht so schön. Die Kinder haben hier immer die Möglichkeit, tauchen zu gehen. Für mich persönlich früher, für dich wahrscheinlich ja auch, war das ja was Besonderes.
Ja, ich habe ganz spät erst angefangen.
Ja, aber es ist trotzdem was Besonderes.
Ja.
Wenn du irgendwo hinfährst zum Tauchen, dann bist du ja, fährst dahin, um zu tauchen.
Ja, Insel. So. Ich lande und bin genervt, wenn ich erst am nächsten Tag tauchen gehen darf. Was soll das? Ich will am gleichen Tag noch.
Ich bin früher auch hier hingekommen, weil ich sonst in Deutschland nicht die Möglichkeit hatte zu tauchen. Das ist ja immer was Besonderes. Und bin dann hier und habe dann viel getaucht. Hm. Meine Kinder könnten es jeden Tag machen. Das heißt, es ist was völlig Normales. Die haben zu mir mal gesagt, warte mal, waren wir irgendwo im Urlaub? Ne, waren wir im Urlaub? Ich glaube schon im Urlaub. Irgendwie waren wir im Urlaub. Haben sie irgendwas, Snowboard haben wir gelernt und so, hier in Griechenland, ne, gibt es auch, aber egal. Und da haben sie dann irgendwann, so eine Scheiße, wieso leben wir nicht in den Bergen? So, wir leben aber am Meer eigentlich, Alter. Ja, du hast das Meer vor der Tür, aber das ist was, das...
Haben sie das, nicht jeden Tag.
Ja, das können sie dann gar nicht zu schätzen wissen, weil sie das nicht anders kennen.
Lebt mal in Deutschland, wo du weder das eine noch das andere hast.
Ja. Ja. Großstadt, Hochhaus, sonst was, also würde ich mich, ja... erschießen. So
wo ungefähr. Winterberg am nächsten ist und da kein Schnee mehr fällt.
Irgendwie sowas. Ja. Nee, also deswegen ist, ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit den Kindern tauchen gehen kann. Generell mache ich das Kindertauchen ja auch gerne, aber mit den eigenen natürlich auch. Aber sie, mittlerweile jetzt, dieses Jahr haben wir jetzt ja gerade eine gute Phase, also Mila ist ja einigermaßen enthusiastisch jetzt dabei, geht auch jetzt gerade auf dem Boot zum Tauchen, die ist 15. Schwierige Phase sowieso, aber egal. Aber es gab auch schon Jahre, wo sie dann vielleicht, da hat sie mal 10 Tauchgänge im halben Jahr gemacht oder so. Ja, weil es einfach nicht besonders ist. So, und deswegen, meine Kleine ist noch ein bisschen mehr motiviert gewesen. Wie gesagt, jetzt die Große gerade auch wieder. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt am Tag, die ganze Saison... Also weil wir gerade Vor- und Nachsaison gesprochen haben, da ist sowieso kalt. Also meine Kleine, für die ist das sowieso zu kalt. Ne? Die ist so ein laufender Hungerhaken.
Ja, genau. Ja. Ist nichts dran an der Maus.
Und die frittert jetzt auch bei 26 Grad. Also da ist früh, ich würde sowieso sagen, Mai und Juni für Kindertauchen ist eigentlich ungeeignet. Also Kindertauchen, sage ich jetzt mal, ich habe schon mal Anfragen, die dann Osterferien, Pfingstferien mit 8, 9, 10, 11-Jährigen kommen wollen und so. Da sage ich, ist schwer, weil die eigentlich nach 20 Minuten anfangen schon zu zittern oder so. Ne? Das würde ich nicht empfehlen, deswegen eher Sommerferien, Herbstferien ist das Wasser auch noch schön warm. Also da geht Schule geht vor Tauchen und dann haben sie ja das Glück in Griechenland, wie gesagt, 3 Monate Ferien zu haben, wo das Wasser dann warm ist und dann können sie ja jeden Tag hier baden, schnorcheln, tauchen, sonst was Halligalli machen.
Wir hatten jetzt eine Situation, die fand ich total niedlich. Es gab ein bisschen Drama beim Nachttauchgang.
Ach so.
Die Aufklärung dieses Dramas, also den Cliffhanger und die Auflösung davon, hört ihr dann direkt in der nächsten Episode. Teil 4 ist auch direkt online. Ihr könnt direkt rein und zuhören. Dabei wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Es erwartet euch noch so ein paar Kleinigkeiten. Unter anderem geht es um das sogenannte Schmugglerschiff, was eben auf Zakynthos liegt, an so einer kleinen Bucht. Unglaublich schön. Wir waren auch da auf der Tagestour gemeinsam mit Peda. Hat super Spaß gemacht. Aber all das kommt eben dann im nächsten Teil. Ach ja, und hier wieder so ein Call to Action. Sollte euch das Gespräch gefallen haben oder generell der Podcast gefallen, dann haltet nicht an euch, sondern teilt gerne diesen Podcast sehr gerne mit euren Buddies in euren WhatsApp-Gruppen auf Social Media. Denn der Podcast dient ja eben auch als so ein bisschen eine Orientierung für neueinsteigende Frischlinge im Tauchsport, damit sie so ein bisschen wissen, was gibt es denn so, wo kann man hinfahren und ja, so ein bisschen was auf die Ohren haben, wenn sie vielleicht auch gerade mal nicht ins Wasser können. Ganz nach dem Motto, dein Podcast bei akutem Tauchweh. Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!